unser neuer Podcast. Herzlich willkommen. Zum Einstieg eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, ich hab, Buschi kennt die noch nicht. Ich habe mal von einem... Er schläft jetzt schon. Ein Unverschämter, der Kerl. Ein Arbeitskollege meines Vaters hatte den Spitznamen in der Firma der Schwarze Abt. Und da habe ich mit ihm eine Wette gehabt. Ich sagte, du weißt du was, beim nächsten Basketballspiel, ich glaube, Schwarze Abt klingt gut, oder? Gibst du mir einen Zehner, wenn ich den Begriff verwende? Oder, ah, was machst du doch? Nee, Schwarze Abt, das traust du dich gar nicht. Ich wusste aber natürlich, dass ich ein Spiel kommentiere, wo Dirk Bauermann an der Seitenlinie steht, der ja bekanntermaßen immer schwarze Sachen trägt. Also war das für mich was Einfaches. Dirk Bauermann an der Seitenlinie ist im Bild zu sehen. Ich sage, wie immer, der Schwarze Abt an der Seitenlinie. So einfach habe ich noch nie 10 Euro verdient. Und ich habe die Geschichte einfach jetzt mal rausgeholt, weil der Schwarze Abt zu Besuch ist. Dirk Bauermann ist da. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Ja, bevor wir über das Thema, also erstmal ist es natürlich ganz spannend, mit Dirk über das zu reden, was in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren passiert ist, denn du warst ja als Trainer, ich sag mal, an nicht ganz normalen Orten, wo wir jetzt Otto Normalbürger nicht unbedingt jeden Tag hinfährt, nämlich zum einen in Wolgograd in Russland und zum anderen im Iran.
Und in München.
Und in München. Da weiß man nicht, was schlimmer ist. Nee, es gab ja mal so ein, also wenn ich ehrlich bin, mich hat es so ein bisschen überrascht, weil ich hätte dich nicht so eingeschätzt, dass du jetzt so der Rudi Gutendorf des Basketballs wirst, also durch die Weltgeschichte reist und irgendwelche Länder besuchst, um deinem Job nachzugehen. Hat sich das so entwickelt irgendwie oder war das immer auch mal so ein Ziel zu sagen, ach, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so ein bisschen meinen Job verbinden mit dem Reisen in irgendwelche exotischen Länder?
Naja, also erstmal Riesengeschichte mit dem Abt und dann der Rudi Gutendorf des Basketballs. Gibt's mir aber so richtig heute.
Aber Rudi Gutendorf war doch ein sympathischer Mensch, oder?
Ja, da bin ich schon mit meinem Vater hin zum MSV.
Ach komm.
Ja, natürlich. Ja, insofern ist das
okay. Da kommt das nämlich auch her, dass der polnische Nationalmannschaft gemacht hat, Wolgograd, jetzt natürlich. Iran.
Ach, da schließt sich ja jetzt schon der Kreis.
Der Kreis schließt sich. Verfrüht, aber er schließt sich.
War das ein Ziel, dass du irgendwann gesagt hast, ich will auch einfach mal was anderes sehen?
Nicht so richtig. Also, was mich natürlich immer sehr interessiert hat und fasziniert hat, ist der internationale Wettbewerb. Egal, ob das jetzt mit dem Verein war, mit Leverkusen haben wir damals angefangen, Europa-Liga zu spielen, dann mit Bamberg. Das Gleiche, die Nationalmannschaft, das ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn man nur national unterwegs ist und auf der nationalen Ebene spielt. Vor 3 Wochen, und ich will mich damit überhaupt nicht kokettieren, aber vor 3 Wochen hat es eine sehr gute Chance gegeben, zu Maccabi Tel Aviv zu gehen. Und all diese Dinge sind einfach besondere Erfahrungen in jeder Hinsicht. Der Wettbewerb international in einer anderen Kultur, in einer anderen Liga, in einer anderen Basketballkultur, mit anderen, komplett anderen Menschen, das ist natürlich sehr reizvoll. Und nach dem FC Bayern war ich ja Trainer der polnischen Nationalmannschaft und dann Trainer von Lietu Vasritas. Und das war natürlich auch hochinteressant. Da haben wir ja auch Europa-Liga gespielt und dann Wolgograd, also irgendwie hat's mich da in den Osten gezogen, aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Also man muss ja in unserem Geschäft, das ja ein sehr hartes Geschäft ist, muss man ja gewollt werden. Da muss ja einer kommen und sagen, dieser Trainer ist für diese Mannschaft und unsere Situation der Richtige. Und es gibt unglaublich große Konkurrenz. Es gibt so viele gute, hervorragende Trainer, national und international, die eben zum Teil auch keinen Job haben und darauf warten, auf dieses Karussell aufspringen zu können. Einerseits will man natürlich vorsichtig sein mit den Entscheidungen, die man trifft, aber andererseits muss man eben auch bestimmte Optionen, finde ich, einfach mutig annehmen und sagen, ich probiere das jetzt. Vom Grundsatz glaube ich, hat mir immer viel mehr Spaß gemacht und es liegt mir am Ende wahrscheinlich auch mehr, Dinge zu entwickeln und langfristig bei einem Verein zu sein. Das wird immer schwieriger, das wissen wir. So 9 Jahre wie bei Leverkusen oder 7 wie bei Bamberg, das ist eben eine absolute Ausnahme und das wird sich so wahrscheinlich nicht wiederholen lassen. Aber vom Prinzip her ist das etwas, was mich eigentlich mehr reizt, etwas zu entwickeln und ein Programm, ein Projekt langfristig nach vorne zu bringen. Aber manchmal sind die Dinge dann eben anders und dann finde ich, muss man eben als Trainer, auch wir müssen ja Rechnungen bezahlen und haben Kinder, die zur Uni gehen und all diese Dinge und ein Haus muss abbezahlt werden. Also ich bin nicht in der Situation zu sagen, ich warte jetzt mal 2 Jahre und dann kommt schon einer, sondern natürlich gibt es auch die Notwendigkeit zu arbeiten, das ist mein Beruf. Und da kann man sich eine Weile lang auch vielleicht mal hinsetzen und darauf warten, aber irgendwann muss es losgehen, sonst wirst du auch verrückt, weil du zu Hause sitzt und denkst, das kann es jetzt nicht sein, hier vor die Wand zu starren, ich will arbeiten, ich will kämpfen, ich will etwas tun. Und dann kam Lehrtu Was Ritas und das ist ja auch ein Verein mit einer großen europäischen Tradition, das war hochinteressant und dann war es Russland, die VTB, das wisst ihr, ist eine der stärksten Ligen in Europa, zusammen mit der ACB wahrscheinlich die stärkste. Und dann haben wir Europacup gespielt, also auch auf einem sehr vernünftigen internationalen Niveau. Das fand ich sehr interessant und das war natürlich schon sehr schwer. Also Kindergeburtstag war das wirklich nicht. Die Bedingungen waren schwierig, die Stadt, der Präsident. Alles war nicht einfach, aber trotzdem, es war eine riesen Herausforderung.
Komm, hau mal ganz kurz die Geschichte raus, dass der Präsident dann auch mal mitspielt. Ich meine, das muss man sich geben. Es muss man sich wirklich geben, dass der Präsident sagt, kann ich nicht auch mal mitspielen? Und damit wir das nicht immer nur erzählen, schilder das mal ganz kurz. Das ist ja für hiesige Verhältnisse unvorstellbar.
Ja, das war auch für mich unvorstellbar. Der Agent, der das vermittelt hat, kannte mich aus Litauen und hat mich dann auch gleich im ersten Gespräch gewarnt und hat gesagt, pass auf, das ist eine sehr besondere Situation mit einem jungen Präsidenten, der Milliardär ist und gleichzeitig Basketballer. Er war 35, 36 Jahre alt, hat seitdem er 16 ist Basketball auf einem ordentlichen Niveau gespielt, nie das höchste Niveau, aber in Russland so zweite Liga, Super League heißt diese Liga und so, das hat er gespielt. Also das war jetzt nicht irgendwie einer, der sich weder bewegen konnte noch einen Bierbauch hatte, sondern das war ein Sportler, ein Basketballer, der das Spiel liebt. Und der, weil er es nicht geschafft hat, auf dem höchsten Niveau als Spieler anzukommen, gesagt hat, gut, dann kaufe ich mir eben einen Verein und dann setze ich mich selber ein. Und das hat mit den Trainern, die er da vorher hatte, eben auch funktioniert. Die haben gesagt, pass auf, wenn du spielen willst, du bezahlst mich gut, dann können wir das machen. Und der kann auch spielen. Also er ist 2 Meter groß und ist ein ordentlicher Vierer und kämpft wie ein Löwe. Man kann sich das nicht vorstellen, dass Milliardäre sich nach jedem Ball auf den Boden schmeißen, ist ungewöhnlich, aber so ist er. Und wir haben halt immer wieder lange Gespräche darüber geführt, dass ich das für eine ganz schlechte Idee halte und so weiter und so fort. Und das hat er auch zu einem großen Teil akzeptiert. Und da gab es eben immer wieder Situationen, wo Spiele nicht mehr wichtig waren am Ende der Saison. Also das war das letzte Spiel im Europacup, als wir nicht mehr unter die letzten 8 kommen konnten, in Kroatien gegen Zagreb. Und da hat er mich 5 Tage lang mit 100 E-Mails beschossen und angerufen und gesagt, er gibt Millionen in diesen Verein und er will einmal, damit er seinem Sohn zeigen kann, einmal in einem internationalen Wettbewerb spielen. Ich müsste ihm das doch bitte erlauben. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Bitte von manchen Herren. Dann irgendwann muss man auch mal sagen, gut, also du hast jetzt die ganze Zeit dich sehr kooperativ gezeigt und hast dieses Spiel mitgemacht und eben nicht gespielt. Also um Gottes Namen, ich lasse dich für 10 Minuten spielen. Er sagt, wie wär's mit 12?
Das heißt also, er kam dann auch im Laufe des Spiels, also er wusste, dass er eingewechselt wird, oder hast du ihn quasi auch
überrascht? Nein, er hat mittrainiert die Woche über. Ich habe ihm gesagt, du musst wenigstens zum Training kommen.
Okay.
Es geht nicht, dass du einfach anreist mit Entourage und dann dich feiern lässt, sondern du musst trainieren. Und das war schon besonders. Und aber er hat gekämpft und wir haben gewonnen.
Ach komm.
Ja, wir haben gewonnen. In Zagreb hat es, glaube ich, 4 Punkte gemacht und sich 8-mal auf den Ball geworfen.
Sehr schön.
Ja.
Gut, jetzt. Nee, warte, Mike, ich habe noch was, weil das vielleicht sonst untergeht und wir das vergessen, weil das war ganz zu Beginn. Warum hat das mit Maccabi nicht geklappt, Dirk?
Gut, ich war in Barcelona, da haben mich die Mehrheitsanteilseigner oder so, also der Präsident insbesondere, eingeladen und wir haben da ein gutes Gespräch geführt. Und am Ende war das zwischen Santabak und mir. Und ich glaube, am Ende hat der Ausschlag gegeben, die Tatsache, dass erstens der Sportdirektor bei Maccabi auch Kroate ist und dass San da bereits als...
Also vielleicht erklären Santabak, großer kroatischer ehemaliger Nationalspieler, toller Basketballer, NBA-Spieler vielleicht noch.
Und dass er eben da auch schon mal als Assistenztrainer gearbeitet hat. Und als deutscher Trainer, das muss man einfach ehrlicherweise auch sagen, hast du international keine Lobby. Also da bin ich immer quasi sozusagen, auch wenn sie das soll sich nicht doof anhören, aber da bin ich so ein bisschen der Einzige. Die anderen sind alle sehr gut vernetzt über Sportdirektoren und über Agenten und über Kollegen und so weiter und so fort. Und wir als deutsche Trainer haben da eben keine Lobby und kein Netzwerk, das uns in solchen Situationen hilft. Und am Ende hat es halt nicht geklappt. Ja.
Aber jetzt nochmal diese Sache mit der, du hast jetzt dann die iranische Nationalmannschaft trainiert. Und ich muss sagen, das ist dann doch nochmal was anderes, als Wolgograd oder in Litauen einen europäischen Spitzenverein zu trainieren. Was war denn so der erste Gedanke, als du den Anruf, denke ich mal, in Kontakt bekommen hast und dann hieß es ja, du könntest Trainer der iranischen Nationalmannschaft werden? Denkt man dann, also weiß ich nicht, ob man das sich unbedingt, also mein erster Gedanke
wäre natürlich... Olympische Spiele.
Ja, Olympische Spiele. Man denkt natürlich, man muss den Lebensmittelpunkt nach Teheran verlegen, die ganze politische Situation...
Muss er ja gar nicht. Muss er ja.
Ja, lass ihn doch mal erzählen, wie es war, als der Anruf kam.
Olympische
war
die erste Spiele. Reaktion. Olympische Spiele.
Olympische Spiele.
Ja, Buschi hat, ihr habt ja beide immer recht, aber in dem Fall hat Buschi recht. Absolut recht. Als dieses Angebot kam, war für mich vollkommen klar, dass wenn es sozusagen mit dem, was man mit persönlichem Gewissen beschreiben könnte, einigermaßen vereinbar ist, dass ich das machen würde, wegen Olympia. Das war in 2008 für mich persönlich, für uns alle, ja, eine großartige Erfahrung. Wahrscheinlich das Schönste, was ich jemals mitgemacht habe und insgesamt.
Hallo, ihr Neinsager in Hamburg, hört euch das genau an.
Ja, erfahren habe. Und natürlich ist es immer noch mal was ganz anderes, wenn man es mit oder für das eigene Land macht und dort teilnimmt, als wenn man es mit einer Nationalmannschaft macht, die nicht das eigene Land repräsentiert, sondern ein anderes, das ist klar. Aber es sind eben trotzdem Olympische Spiele. Und insofern habe ich versucht, das einigermaßen gut abzuwägen und mich dann aber relativ schnell entschieden zu sagen, ich versuche das mal. Zu Olympia hatte ich das große Privileg, einmal zu kommen, was den wenigsten Trainern und Spielern möglich ist. Und es dann ein zweites Mal zu tun, wäre unglaublich. Und deshalb habe ich es am Ende
Dazu musste man diese Asienspiele gewinnen,
korrekt,
um sich direkt für Rio zu qualifizieren. Ihr seid Dritter geworden.
Genau.
Das heißt also, es hat nicht geklappt mit der direkten Qualifikation. Aber es gibt auch noch mal die Chance, über ein vorolympisches Qualifikationsturnier sich zu qualifizieren. Also das gleiche Problem, was die Deutschen irgendwie haben. Da ist jetzt der aktuelle Stand, Dirk, dass ich da jetzt nichts Falsches rede. Du bist da auch wieder für engagiert worden für diese Aufgabe. Ist das so korrekt?
Ja, also der Plan der Iraner ist es, eine Mannschaft, also es gibt zwei Pläne. Der eine ist ein kurzfristiger, sich für Olympia zu qualifizieren. Der andere ist ein langfristiger, nämlich eine Mannschaft aufzubauen, die 2019 bei der WM in China eine gute Rolle spielen kann. Und um die beiden Dinge geht's. Und Wir sind noch immer in Verhandlungen darüber, wie man beides zusammenfügen kann. Mir aber gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, dass wenn eine interessante Aufgabe in Europa oder in Deutschland sich eröffnet, da nicht Nein sagen zu müssen, weil es einen so langfristigen, also einen Vierjahresvertrag gibt. Das ist etwas, worüber wir noch immer verhandeln, weil Sie wollen da eine größere Planungssicherheit, aber ich will nicht für 4 Jahre mich da komplett binden, ohne die Möglichkeit zu haben, eine solche Option nutzen zu können. Und darum geht's noch. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da noch zu einer Einigung kommen. Das, am Ende werde ich dann wahrscheinlich für diese Option ein bisschen bezahlen müssen. Aber das ist dann auch in Ordnung. Mhm. Und darauf läuft es hinaus.
Jetzt stelle ich mir das folgendermaßen vor. Also erstmal diese Sache Basketball im Iran. Bei der ganzen Diskussion, die es momentan gibt mit Islam und Lebensstil und westliche Werte, was sind das für Kräfte, für Menschen, die im Iran erfolgreichen Basketball spielen wollen? Ich stelle mir das ja eher vor, dass es aufgrund des religiösen Hintergrundes, die so gar nicht so wahnsinnig sportinteressiert sind, oder ist das falsch? Weil das ja irgend so westlich ist und eher so... Oder habe ich ein völlig falsches Bild? Ja,
ich glaube, dass das Bild, das wir haben von dem Land, ist ein komplett falsches Land. Ein komplett falsches Bild. Ja. Im Grunde, das Straßenbild ähnelt dem der Türkei. Ich finde, es ist in Teilen, weil sich ja die Türkei eher in eine andere Richtung entwickelt, in Teilen sogar westlicher als in bestimmten Städten der Türkei und Teilen Istanbuls beispielsweise. Nur sehr wenige Frauen, das sind vor allem die älteren Frauen, sind voll verschleiert. Die meisten Frauen tragen nur ein leichtes Kopftuch, das nur halb das Haar bedeckt und sind sonst sehr westlich angezogen. Der Verkehr in Teheran ist brutal, der ist so wie in New York oder in Berlin, anderen Großstädten der Welt. Ich habe die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, als sehr offen und sehr wenig religiös empfunden. Also in vielen Mannschaften, die ich betreut habe, gibt es ja auch immer wieder Amerikaner, die Muslime sind beispielsweise. Mhm. Und die vor Spielen beten. Im Iran hat kein einziger der Spieler vor Spielen gebetet. Kein einziger.
Okay.
Man muss wissen zum Beispiel, dass im Iran, wenn der Plan ist, eine Moschee zu bauen, dann gehen die Grundstückspreise runter. Weil die Menschen nicht gerne wollen, dass da 5-mal am Tag gebetet wird. Das wird eher, ich will nicht sagen, als Störung empfunden. Ja, aber also mit anderen Worten, das Bild, das wir von diesem Land haben, ist ein falsches, es ist ein anderes Land. Die Menschen leben ein Leben, das sehr stark sich unterscheidet von dem, was wir glauben das, zu wissen. Ja. Und sie sind offen und westlich orientiert. Viele sprechen sehr gut Englisch.
Und wie war das jetzt mit dem Thema, also auch mit IS und sowas, gibt es da auch vor Ort in den Zeitungen, im Fernsehen Diskussionen über diesen Terror, wie man sich dagegen verhalten kann? Wie wird das da aufgenommen?
Das haben wir, um ehrlich zu sein, nur sehr wenig besprochen. Man muss ja wissen, ohne mich da auf dünnes Eis zu begeben, aber es gibt ja bei den Muslimen diese sehr wichtige Unterscheidung zwischen Sunniten und Schiiten. Ja. Und insofern die Iraner bekämpfen allerdings auf der Seite von Assad den IS. Das kann man dann alles beurteilen, wie man will. Da hat jeder eine persönliche Meinung dazu. Mhm. Ich habe die auch. Aber am Ende, das muss man auch noch mal sagen, ohne da ausweichen zu wollen, bin ich da dann eben doch Sportler und Trainer und bin da, um einer Aufgabe und einer Verantwortung gerecht zu werden. Das macht es natürlich trotzdem notwendig, über diese Dinge nachzudenken und zu reflektieren und für sich da irgendwie eine Haltung zu finden. Einfach ist das nicht, keine Frage. Aber am Ende bin ich eben da, um eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen. Und die besteht darin, zunächst mal sich für Olympia zu qualifizieren.
Ja, es ist auch dünnes Eis. Ne? Wir könnten dann auch irgendwann die Rolle der Amerikaner im Nahen und Mittleren Osten diskutieren und wären vielleicht viel eher beim Grundproblem als über die Rolle, wie der Iran den IS bekämpft. Also
ja. Ich, es geht nur darum, wie man jetzt als Basketballtrainer im Alltag, jetzt wenn man durch Teheran läuft, mit dem Thema auch konfrontiert wird. Also
ist im Alltag, Michael, im Alltag wird man da überhaupt nicht mit konfrontiert. Und da muss man auch sagen, vorhin mit Buschi ja schon drüber gesprochen, von den 3 Monaten, die ich mit der Mannschaft zusammen war, waren wir vielleicht 3 oder 4 Wochen in Teheran.
Ah, okay.
Sonst waren wir in China, in Taiwan, in Deutschland zur Vorbereitung, haben Turniere gespielt. Und die Vorbereitung, genau wie hier, findet natürlich im Olympiazentrum statt, das am Rande von Teheran liegt, das genauso gut ausgestattet ist, wie das hier die Olympiastützpunkte sind. Mhm. Die Spieler waren unglaublich offen für ja auch andere Ideen. Bisher waren die Trainer ja immer Serben. Und jetzt sozusagen auch mal einen anderen Ansatz zu haben, anderen Ansatz der Führung, der Motivation, des Miteinanderumgehens und so weiter. Vielleicht auch in Teilen in Basketball-spezifischen Sachen. Das haben sie also ja sehr sehr offen angenommen und sehr gut umgesetzt. Sie waren sehr extrem respektvoll im Umgang, sehr sehr angenehm. Also das hat großen Spaß gemacht. Sie sind, wenn man das so sagen darf, wenig verdorben vom großen Geld. Es gibt 3, die viel Geld in China verdienen. Haddadi hat in der NBA gespielt, 5 Jahre lang, ist jetzt in China und verdient da in 5 Monaten 1,8 Millionen Dollar. Aber das sind alles gute Jungs, mit denen man wirklich sehr gut arbeiten kann und die sehr mannschaftsorientiert denken und fühlen und auch spielen. Also das hat schon großen Spaß gemacht.
Die meisten spielen dann in einer iranischen Liga.
Korrekt, ja. Spielen in der iranischen Liga. Das ist eine Liga, in der sehr ordentlich bezahlt wird. Man merkt natürlich an der Infrastruktur überall, dass das Land über so viele Jahre jetzt unter den Sanktionen zu leiden hat. Da gibt es einen riesen Aufholbedarf. Nicht umsonst war ja auch Sigmar Gabriel dann eine Woche, nachdem klar war, diese Sanktionen werden mehr und mehr abgebaut, da, weil dieses Land hat unglaubliches Potenzial. Es hat Öl im Süden, es hat Gold im Norden. Es hat eine junge, sehr gut ausgebildete Bevölkerung, also insofern ein Riesenpotenzial und das sieht die deutsche Wirtschaft natürlich wie andere auch. Mhm. Bisher haben das alles die Chinesen gemacht, Flughäfen gebaut und Straßen und so weiter.
Ah, okay.
Und da gibt es, glaube ich, auch für unser Land eine riesige Möglichkeit. Nochmal, deshalb war ja auch Sigmar Gabriel im Juli oder so da. Und das ist eine Liga, die sich sehr entwickeln wird, die ein gutes Niveau hat. Es gibt Dinge, die sehr interessant sind, finde ich. Also man darf nur einen Ausländer haben, das sind fast immer Amerikaner.
Ach so.
Es gibt einen Kroaten, es gibt einen Litauer, sonst nur Amerikaner. Und es gibt nur 10 Mannschaften. Mhm. Und keine Mannschaft darf mehr als 3 Nationalspieler haben. Der Verband, komm. Der Verband hat eine 24er oder so Liste, die festlegt, welche Spieler als Nationalspieler gelten und als solche definiert sind. Und kein Verein, also auch der mit dem meisten Geld, und es gibt einige, die haben sehr, sehr viel Geld, dürfen mehr als 3 verpflichten, um sicherzustellen, dass
das ist immer ja noch heiß.
So ein Element von, also einerseits ein Element von Wettbewerb bestehen bleibt und zweitens, dass sichergestellt wird, dass Nationalspieler nicht auf der Bank sitzen.
Ah.
Also wenn ich nur 3 Nationalspieler haben kann, dann müssen die auch spielen. Also wenn ich nur einen Ami habe und ich habe viel Geld und ich setze mir dann noch 9 oder so Nationalspieler hin, nur damit die kein anderer hat, dann werden die am Ende nicht so viel spielen, wie sie es tun, wenn es nur 3 davon gibt. Das ist der Gedanke. Und Liga und Verband sind nicht wie hier 2 unterschiedliche Organisationen, sondern die Liga wird vom Verband geführt.
Finde ich auch nochmal ein Gedankenwert, da kommt man gar nicht mehr so drauf. Ne? Das ist ja mittlerweile schon auch in Deutschland in anderen Sportarten
anders. Da gibt es ja gute Gründe, weshalb hier ein anderer Weg beschritten wurde. Aber was es macht, ist natürlich, es erlaubt zum Beispiel dem Nationaltrainer Dinge, die er für die Nationalmannschaft für wichtig hält, viel schneller umzusetzen. Also, Olympia-Qualifikation, wenn die Deutschen dabei sind, findet Anfang Juli statt. Vom 3. bis zum, oder 5. bis 5. zum 11.
bis 10.
Also.
Ja. Mhm.
Wenn das letzte Saisonspiel
Mitte, Bayern gegen Mitte, Bamberg,
Ende Juni ist, wie lange hat Chris Zeit, die Mannschaft vorzubereiten? Im Iran kann ich als Nationaltrainer sagen, Freunde, wir brauchen 2 Monate, verkürzt die Saison und dann stehen die Jungs stramm und verkürzen die Saison.
Das ist ja...
Das macht es einfacher.
Das,
ne?
Macht es einfacher, ja.
Was auch damit zu tun hat, dass die Nationalmannschaft einen ungleich höheren Stellenwert in dem Land hat, als das vielleicht hier der Fall ist. Also da wird viel mehr dafür getan, dass die Nationalmannschaft international erfolgreich ist, als das hier der Fall
Wie
ist.
Wie siehst du denn eure Chancen, das in so einem Vorquali-Turnier zu schaffen?
Realistischerweise sind die Chancen nur sehr klein. Als wir in 2008 waren es 12 Mannschaften, eine Gruppe in Athen. Und 3 sind weitergekommen. Das waren dann wie fast immer 3 Europäer. Jetzt macht man das ja in 3 Sechsergruppen.
Die gelost werden auch. Ne? Man hat, glaube ich, gar keine...
Das also, weiß ich, das
nur
weiß
der,
ich
nicht. Der Teilnehmer wird gesetzt, also der Gastgeber wird gesetzt. Und dann kann es passieren, dass auch Neuseeland oder Kanada nach Europa gelost werden. Also das wird wohl irgendwie vogelwild alles durcheinander geschmissen. Also eventuell sogar Iran zum Ausrichter Deutschland. Wenn es Deutschland wird,
könnte passieren. Vielleicht, wenn wir Glück haben mit dem Los, aber wenn es normal läuft, dann muss man sagen, sind die Europäer immer Favorit, dafür weiterzukommen. Denn am Ende sind sie auch stärker als die iranische Nationalmannschaft. Das sieht man ja auch zum Beispiel an den Ergebnissen von der WM in Spanien im letzten Jahr. Also da haben sie sich gut geschlagen, die Iraner, haben sich ja qualifiziert, waren ja auch bei Olympia 2008 dabei, 2012 wie wir auch nicht. Aber am Ende reicht es dann eben immer mal für den einen oder anderen Achtungserfolg, aber nicht für eine wirklich gute Platzierung oder eine Qualifikation.
Stellenwert vom Basketball im Iran, im Sportbereich, also ich denke mal, an 1 ist, glaube ich, sowas wie Ringen eher oder sowas. Sie sind so ziemliche Ringfanatiker, Fußball auch. Und wo kann man Basketball da so einsortieren?
Genau, also Ringen hat sicher die größte Tradition im Land, soviel ich weiß. Fußball, klar, überall auf der Welt. Im Volleyball sind sie in der Weltliga mit ganz oben.
Ah, okay.
Ja. Und Basketball und Volleyball, das gibt sich nicht viel. Im Moment sind die Volleyballer ein bisschen erfolgreicher, aber die Iraner lieben Basketball und das Interesse an der Nationalmannschaft ist unglaublich hoch. Unglaublich hoch. Also, als wir unser letztes Training gemacht haben, bevor wir nach China zu den Asienmeisterschaften abgereist sind, kam der Innenminister, kam der Sportminister, also da kam die ganze Riege zum Training, da kamen alle ehemaligen Nationalspieler, die
ganzen Legenden sozusagen.
Die Legenden, genau, ne, die Legenden kamen und so und dann wurde rechts geküsst und links geküsst und viel Glück gewünscht und Inshallah und ja. War großartig.
Und, schöne Erfahrung.
Ja.
Jetzt, gut, das Kapitel ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Es wird wahrscheinlich fortgesetzt werden mit, denke ich mal, dass du dann ab April wieder, wenn dann die Planungen so stimmen, 2-3 Monate Vorbereitungszeit. Bis dahin wärst du dann offen für andere Aufgaben? Wie ist das jetzt vereinbar mit einem normalen Vereinstrainerjob noch, wo da ist ja die Diskussion Vereinstrainer, Bundestrainer, gab es ja auch über viele Jahre in Deutschland die Diskussion. Ist das jetzt noch mit dir, hast du noch Zeit,
ja, also
Fenster für Vereinsteams?
Die Vereinbarung ist die, wenn wir zu einem Abschluss der Verhandlungen kommen, jetzt zeitnah, wovon ich ausgehe, dass es dann auch notwendig ist, dass ich sofort rübergehe, Spieler beobachte. Mhm. Sowas wie, wir haben das früher ja hier mit Robin und mit Tibor und mit Philipp und Peer gemacht. Da bin ich ja immer so von Köln beginnend dann einmal rund um Deutschland, habe dann mit den Jungs jeweils 2 Stunden an ihren Standorten trainiert. Also sowas wie dezentrales Training zu machen, Strukturen ähnlich zu verändern, wie wir das ja auch beim DBB gemacht haben, sicherzustellen, das von der U16 bis zur U20, das ist alles ja genauso wie hier. Es ist, dass es da einen vernünftigen curricularen Aufbau der Inhalte gibt, dass es keine Brüche gibt, wenn die von der U16 in die U18 gehen, weil plötzlich, dann ist der Trainer ein anderer und der macht komplett andere Sachen. Das ist ja Blödsinn. Das muss ja aufeinander aufgebaut sein und es muss dann auch sauber hinführen zu dem, was international in der Spitze gefordert ist. Also all diese Dinge, Strukturen aufbauen, Inhalte vermitteln, Trainerfortbildungen machen, sowohl in Teheran als auch in diesem Riesenland insgesamt. Das ist die Aufgabe und dann eben irgendwann im März, April
okay, also gar keine,
mit der konkreten Vorbereitung klar. anzufangen.
Das heißt, man ist da ein bisschen ab vom Schuss. Jetzt geht es natürlich darum, deine Vereine in der Vergangenheit in Deutschland, Bamberg und Bayern, spielen momentan auf europäischem Niveau teilweise sehr gut bis gut. Bamberg ist bereits im Top 16. Inwieweit verfolgst du das noch und inwieweit interessieren dich das auch noch? Ja, genau.
Ja, es wäre traurig, wenn es mich nicht interessieren würde. Natürlich interessiert mich die Nationalmannschaft, habe alle Spiele gesehen. Natürlich interessiert mich die Europa-Liga und natürlich interessiert mich die BBL. Das ist ja.
Also du schaust auch viel.
Ja, klar. Mhm. Und also es ist wie du sagst, ne? Die Bayern haben sich sicher ein bisschen schwer getan in den letzten Wochen, aber es gibt eine hohe Qualität im Kader und jetzt mit dem Sieg in Moskau ist sicher auch wieder der Knoten geplatzt. Aus meiner Sicht, habe mit Buschi gerade schon drüber gesprochen, haben die Bamberger eine unglaublich starke Mannschaft ohne Schwächen, vor allem jetzt noch nach dem Austausch auf der Center-Position. Insofern ist, glaube ich, den Bambergern sehr, sehr viel zuzutrauen international. Sie haben sich schon qualifiziert für die nächste Runde.
Gibt es aber so eine Sehnsucht bei dir nach solchen alten Zeiten? Jedes Spiel, 6.800 Zuschauer, Kontinuität, 7 Jahre, Meisterschaften, Euroleague. Jetzt bist du so ein bisschen Wolgograd, Teheran. Das ist natürlich nicht gerade nah an der Heimat. Hat man so ein bisschen Heimweh, Sehnsucht?
Noch? Michael, du weißt ja, wie das ist. Also du kannst dir eben die Dinge nicht aussuchen. Mhm. Und am Ende geht es immer darum, auch wenn sich das so ein bisschen platt anhört, ne, und wie ein Klischee. Wir hatten ja vorhin eines oder andere Podcast wahrscheinlich, aber das nächste Spiel ist immer das Wichtigste und so.
Du bist einfach manchmal, Profi und kannst das unterscheiden zwischen dem, was war und was ist und was sein wird.
Natürlich, also am Ende geht es immer, du kannst dich nicht aufhalten mit solchen Sachen wie Sehnsucht und dann auch die Vergangenheit vielleicht noch verklären und so, sondern du musst dich mit allem, was du hast, stürzen auf die nächste Aufgabe und du musst die annehmen mit allem, was du hast und nur so geht's. Und 1-2% weniger vom Trainer bedeutet in aller Regel auch schon den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Mhm. Und insofern geht das nicht. Und dass ich die Zeiten in Bamberg sehr genossen habe und dass anderthalb Jahre beim FC Bayern auch unglaublich, unglaublich gut waren und großen Spaß gemacht haben, das ist auch klar. Aber leider ist das vorbei. Und das ist dann so. Und dann, es gibt ja, glaube ich, einen Kollegen in der NBA, den Butler von Chicago. Mhm. Der hat in seinem Auto den Rückspiegel abmontiert, um sich selber immer wieder klar zu machen, also Leben mit dem Blick in den Rückspiegel geht nicht, sondern immer nach vorne. Das ist schon mal, ja, im Ernst, der hat den Rückspiegel abmontiert. Und
das ist ja gar nicht erlaubt. Okay, das ist wahrscheinlich auch egal. Aber
das geht vielleicht nur in den USA. Aber da steckt natürlich was hinter und so ist das dann auch einfach. Ne? Und vielleicht kommt noch mal irgendwann eine Situation, in der ich in Deutschland vielleicht noch mal eine 10. Meisterschaft gewinne. Also da wäre ich unglaublich heiß drauf.
Ah, ja, da hören wir doch schon ein bisschen was vom Lebensziel, will ich jetzt nicht sagen, das ist Quatsch, aber von Wünschen und Hoffnungen, die man doch noch hat, ne?
Ja, es wäre traurig, wenn man das nicht hat.
Kann ja sein, dass du das so rational siehst, wie du das gerade hier schilderst, dass dir das so.
Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Also wir sind ja, ne, wir stehen mit beiden Füßen im Leben und kämpfen jeden Tag, aber wir haben ja auch noch ein paar Träume.
Ah.
Ne? Gerade so wir drei. Und klar, so. Aber da muss man halt gucken, ob das nochmal kommt. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht.
Bist du so ein bisschen in Lauerposition dann, wenn du siehst, wie sich in der Liga entwickelt?
Ist man als Trainer immer, oder?
Jetzt denk nicht zu viel nach. Wenn du zu viel nachdenkst, kriege ich Angst.
Boah, Das lange Nachdenken fällt mir auch immer schwerer. Also Lauerposition hört sich immer so ein bisschen, als wenn man darauf wartet, dass jemand, ne, so war ich nie. Und ich weiß selber ja sehr genau, wie das ist, wenn man irgendwo auf der Kippe steht und dann so, das ist ja alles ganz unangenehm und macht keinen Spaß und so. Und aber also in Lauerstellung insofern, als wenn es eine Situation gäbe, von der ich glaube, dass sie eine wirkliche Perspektive hat. Und es gibt auf der anderen Seite, also von Vereinsseite, den Glauben, dass man mit einem Trainer, der das schon mal erfolgreich hinbekommen hat, auch hohe Ziele erreichen kann, ja, dann ist doch super.
Und so viele Vereine fallen mir da eigentlich gar nicht ein in Deutschland.
Das ist ja eines der Probleme, die wir haben. Also ich will ja jetzt nicht jammern, aber als deutscher Trainer, das ist nicht leicht. Es gibt Machowski, Henrik.
Leibenhardt.
Aber ich meine jetzt die keinen Job haben.
Ach so, okay.
Ne, das ist Sebastian, das ist Henrik, der aber beim DBB arbeitet und da glaube ich eine sehr sinnvolle Option wäre für die Zukunft. Da gibt es Stefan Koch. Das sind ja drei ganz hervorragende deutsche Trainer, die aus welchen Gründen auch immer in der Liga keinen Job haben. Weshalb? Weil anders als fast jede andere europäische Liga wir die Türen sperrangelweit fast weiter aufmachen für Trainer aus dem Ausland als für die deutschen Trainer. Und genauso schwierig ist es aber für deutsche Trainer in anderen Märkten einen Job zu finden, zum Beispiel Italien,
Spanien
insbesondere, Frankreich, weil die machen alle den Laden zu. Also selbst als serbischer Trainer hast du da eigentlich nur eine Chance, wenn du in dem Land gespielt hast.
Okay. Warum ist das denn in Deutschland so?
Ich glaube, das hat sich entwickelt. Das ist eine Frage von Wahrnehmung und Einschätzung. Das entzieht sich mir manchmal, die Logik entzieht sich mir manchmal. Aber ich glaube, da gibt es eine Tradition, die hat ja irgendwann in den 80er Jahren oder so angefangen. Da gab es ganz viele amerikanische Trainer hier und so. Also das macht es nicht leicht für uns. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich, weil es darf eigentlich nicht sein, dass jemand wie Machowski oder wie Henrik oder wie Stefan, dass die in unserer Elite-Liga im Moment nicht arbeiten. Mhm.
Stefan, geben wir auch nicht mehr her bei Telekom Basketball. Der ist ja bei uns.
Und das ist dann was anderes, aber.
Ja, gar nicht so einfach, also einen Job zu bekommen, selbst wenn man, und du hast ja jahrelang dieses Image auch, was heißt Image, aber du hast dafür für den Erfolg gestanden. Du warst ja der Erfolgstrainer. Eigentlich hat man mit deinem Namen Erfolg verbunden. War denn das?
Der schwarze Abt.
Ja, die schwarze Kleidung natürlich, aber jetzt schon, du hast ja überall Titel geholt, nicht überall, aber oft. Und eigentlich standst und stehst du für Erfolg.
Aber es muss natürlich auch von beiden Seiten passen. Und wenn man jetzt das Glück hat, wie ich, weil ich ja eben auch Nationaltrainer war, also wahrscheinlich wären 10 andere Kollegen mit dieser Mannschaft und mit Dirk und so weiter auch Vize-Europameister geworden oder hätten sich für Olympia qualifiziert. Also ich meine, aber allein die Tatsache, dass ich das gemacht habe und in dieser Situation war, hat natürlich dafür gesorgt, dass sich da so ein Respekt entwickelt hat im Ausland. Und dann die Europa-Liga-Geschichten und ein paar Meisterschaften und so weiter. Und insofern bin ich eben in der glücklichen Lage, dass auch ein Verein in Litauen oder in Russland oder die polnische Nationalmannschaft oder so oder jetzt sogar Maccabi Tel Aviv sagen, den können wir uns als Trainer vorstellen. Insofern bin ich da vielleicht noch in einer einigermaßen.
Maccabi hätte sie gerne gemacht, oder? Das hört man so ein bisschen raus.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich bin da ein paar Mal knapp gescheitert in so ähnlichen Konstruktionen und Situationen. Ja. Dann immer ein serbischer Kollege, ein Kollege aus dem Ausland, also nicht aus dem Ausland, aus dem Land, aus dem dieser Verein kam, der Kollege Baumann. Und der Kollege Baumann hat dann leider nie den Job gekriegt. Und ich hatte so den Eindruck, auch nach dem Gespräch, da war ich ganz kurz davor. Mhm. Aber gut, so sind die Sachen. Und es hat mir schon 2 Tage hat mir das richtig wehgetan. Das muss ich schon sagen, weil das wäre es echt gewesen. Aber
Ich kann mich sogar mal an ein Gespräch...
Tel Aviv, no pun intended.
Vor 7, 8 Jahren haben wir mal kurz gesprochen, da warst du mal in Israel mit der Mannschaft. Ich weiß nicht, das ist eine tolle Stadt. Du hast damals schon so vor Israel geschwärmt. Von der Stadt und von, ja...
Vom Leben.
Tel Aviv ist, von eine, hübschen Frauen
ist dort. Eine der geilsten Städte überhaupt. Und da muss man dann wirklich viele Dinge... Ich war da auch mal, wir haben mal eine Spielereise durch Israel gemacht und Tel Aviv... es ist faszinierend, auch mit der ganzen Geschichte, mit den Schwierigkeiten, die in der Region sind. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich eine faszinierende Stadt. Und das ist eine Stadt, wo der Basketball gelebt wird. Das muss man wirklich sagen.
Jetzt machen wir es ihm doch nicht schwerer. Du hast doch gemerkt, dass es...
Nee, ich wollte ja auch gerade kurz was einschieben, weil man natürlich spürt man, dass, ja, wer würde das nicht gerne machen als Coach? Maccabi Tel Aviv. Wie viel entspannter bist du eigentlich als vor 10, 15 Jahren? Also das ist tatsächlich was mir... extrem auffällt. Ich will jetzt nicht sagen altersweise, altersmilde, ja, was man mir hin und wieder
vorwirft, was aber auch nicht stimmt.
Wirkst deutlich, schon deutlich entspannter. Also klar ist der Ehrgeiz da, du hast gerade gebrannt, als du erzählt hast, aber ja. Bist schon auch irgendwie mehr laid back, ne?
Ja klar, also du wirst halt einfach älter und hast viele Situationen erlebt, gut wie schlecht. Und gewinnst da auch eine vielleicht etwas größere Souveränität, nimmst dich vielleicht nicht mehr ganz so wichtig und bist nicht mehr ganz so immer unter Volldampf oder so, sondern verstehst eben, dass manchmal auch etwas weniger mehr ist und dass es gut tut, sich auch mal zurückzunehmen und dass man die Dinge auch nicht erzwingen kann. So sehr man vielleicht auch erfolgreich sein will, oft ist eben weniger mehr und der Rest ist dann einfach dem geringer werdenden Spiegel von Testosteron geschuldet.
Ja, ich denke mal, wenn man die ein oder andere, ich denke mal, gerade wenn man negative Sachen erlebt, also ich denke mal, dass dein Abschied aus München sicherlich eine sehr negativ behaftete Geschichte war aus deiner persönlichen Sicht, dass man dann auch irgendwann so eine, ich will nicht sagen, leck mich am Arsch halten, das wäre jetzt übertrieben, aber man wird einfach, also man denkt sich, weißt du was, egal und weiter. Also
ich glaube, solche Dinge wie im wahren und richtigen Leben lehren dich einfach, du kannst nicht alles unmittelbar beeinflussen, sondern es gibt Dinge, die überrollen dich, die überfahren dich und du musst irgendwann erkennen in der Verarbeitung, ich war Beifahrer. Ich glaube, das ist irgendwann so eine wichtige Geschichte. Ich wollte da noch auf eins kommen, wenn wir das schon so ein bisschen hier auch...
Wir müssen ganz wichtig über das Buch noch reden von dir.
Machen wir gleich, ja, natürlich. Bücher sind immer wichtig, aber ich möchte noch eins ansprechen, weil ich jetzt auch so spüre, dass Dinge im Umfeld der deutschen Basketballnationalmannschaft sich verändern. Hältst du es für möglich, dass das, was früher passiert ist, dass wir Übertragenden bei euch im Hotel waren, weil mich Leute das immer wieder fragen, wie konnte der Bauermann, ausgerechnet der Bauermann, das zulassen, dass der Journalist, der es fürs Fernsehen überträgt, dabei ist? Glaubst du, dass sowas noch jemals in einer anerkannten, etablierten Sportart möglich sein wird, oder ist einfach die Vorsicht, Professionalität in Anführungsstrichen zu groß, dass sowas nie wieder passieren wird? Weil ganz viele Leute sagen, wie ging denn das?
Ja gut, ich glaube, das ist zunächst mal eine Frage des Vertrauens. Ich glaube, dass man als Trainer natürlich auch sehr genau wissen muss, mit wem geht man wie um und wem kann man welche Freiheiten und welche Möglichkeiten, ohne dass er sie ausnutzt, nicht professionell nutzt, sondern ausnutzt, geben. Insofern glaube ich, ist es immer zunächst mal auch eine Frage der Vertrauensbasis. Und es ist, glaube ich, auch zweitens die Notwendigkeit zu verstehen, dass gerade eine Sportart wie Basketball ja auch davon abhängt, dass sie auf eine kompetente und professionelle Weise kommuniziert wird. Und dazu gehört eben, finde ich, auch eine Nähe, auch eine emotionale Nähe. Und die kriegt man eben nicht, indem man immer nur Nein sagt und geht nicht und sich wichtiger nimmt, als man ist. Also insofern finde ich, warum soll das nicht auch in der Zukunft der Fall sein? Also auch in der NBA, diese Beatwriter, die fliegen ja auch überall mit hin und die sind sehr nah dran. Die gehen in die Kabine und so. Also ich glaube, zu glauben, dass Professionalismus im Verhältnis zum Journalismus ausschließlich Abgrenzung bedeutet, das ist nicht mein, das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Am Ende, solange Fairness im Umgang gewährleistet ist und Professionalität, das beinhaltet auch immer Kritik, überhaupt keine Frage, dann glaube ich, muss man da auch Nähe zulassen und insbesondere, wenn sich dann auch ein über die Jahre ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, dann weiß ich nicht, warum das nicht auch jetzt funktionieren sollte. Ganz im Gegenteil, weil was unsere Sportart braucht nach wie vor, ist eine bessere, professionellere Medienpräsenz. Und da glaube ich, muss man sich eben dann auch als Trainer öffnen und darf sich nicht aufs hohe Pferd der vielleicht auch falsch verstandenen Professionalität setzen und sagen, und immer nur weg. Die schaden nur, die stören nur. Das finde ich nicht. Da muss man auch schon mal über den eigenen Teller hinausschauen und so ein bisschen das große Ganze im Blick haben.
Ja. Hey, ich find das aber ein total spannendes Thema, weil es gibt natürlich auch genau die gegensätzliche Sichtweise, sagt, da kommt irgendwas an die Öffentlichkeit, was niemals an die Öffentlichkeit kommen kann. Ich weiß noch, wie ich den Ivković erlebt habe, ich weiß noch nicht mal mehr, wo es war, wo der seine Spieler im Frühstücksraum oder beim Abendessen wie beim Militär hat antreten lassen. Ja. Das ist tatsächlich so. Allein diese Einblicke zu bekommen, diese Geschichte, gebe ich zu, habe ich dann zum Beispiel mal erzählt, weil, meine Güte, ich habe gedacht, das kriegt er eh nicht mit. Aber es war natürlich auch klar, wenn Dirk gesagt hat, so pass auf, wir haben jetzt eine Besprechung beim Frühstück, wenn es geht, bitte 28 Reihen weiter irgendwo am Tisch, das wollen wir nicht unbedingt. Das ist eben das, glaube ich, wo man dann sagen muss, Vertrauen, und da geht nichts raus, was eben nicht an die Öffentlichkeit gehört. Aber mich hat interessiert, ob du denkst, dass sowas nochmal möglich ist.
Trotzdem ist das Mitteilungsbedürfnis ja da. Du hast ein zweites Buch geschrieben.
Das erste war keine gute Idee. Ja.
Warum nicht?
Ich glaube, weil das Timing einfach schlecht war und nicht gut war. Ich glaube, das passte einfach nicht in das, was da beim FC Bayern gerade passierte.
Ah, okay. Hm.
Vorher hatte ja der Kollege van Gaal ein Buch geschrieben. Da kam ich dann sozusagen in den falschen Sog.
Ah.
Also das war und da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich auch gewarnt worden, aber dachte, wie man das ja schon mal so manchmal tut, ich wüsste es besser, aber das war keine gute Idee. Das war einer von vielen Fehlern, die ich gemacht habe beim FC Bayern. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Aber ein schönes Thema, also ein interessantes
das glaube ich.
Thema.
Aber,
unterschätzt nicht die Strömung in so einem Club. Genau. Das ist tatsächlich sehr speziell.
Genau, das ist mir unter anderem passiert. Und wenn man dann vielleicht auch zu sehr den Radar auf die Mannschaft und nicht auf andere Dinge hat, dann können Dinge in Bewegung geraten, die man dann nicht mehr stoppen kann. Aber ja. Die Frage war nach dem Buch, Michael.
Genau. Ja, das zweite Buch.
Nein, es kam ja darauf an, also das hört sich ja auch immer doof an, aber natürlich ist mir der deutsche Basketball und vor allem die Jugendarbeit und die Trainer, vor allem die Jugendtrainer, aber alle Trainer, das ist mir wichtig. Und ich weiß noch immer, wie wichtig es war für mich als Trainer, als jungem Trainer, da war ich Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen. Da hat mich Ralf Klein, der damals Nationaltrainer der deutschen Basketballnationalmannschaft war, der hat mich beim Training zuschauen lassen. Bücher von Günter Hagedorn oder so.
Ah,
ne?
Ja.
Ne? Solche Sachen oder Trainerfortbildung von Peter Krüssmann, da war ich, ne, so. Das ist unglaublich wichtig für junge Trainer. Und natürlich gibt es ganz viel mehr als das früher der Fall war, Informationen übers Internet und so. Ist ja irre, was es da mittlerweile gibt. Jetzt bin ich 57 und dachte, es ist an allerhöchste Zeit.
Sieht aus wie 45 und perfekt in Shape.
Aber
wolltest dein Wissen einfach mal dein Wissen. Hier,
und dachte also einfach, es ist auch an der Zeit, etwas zurückzugeben. Und auch etwas jetzt, ich bin kein Nationaltrainer mehr und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, aber ich muss da was tun, dachte ich. Ne? nachdem ich beim FC Bayern entlassen worden bin, hatte ich ja auch Zeit und dachte, ich sitze jetzt hier nicht rum und empfinde da großes Selbstmitleid und hadere jeden Tag, sondern ich muss was machen. Und habe dann angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und das ist ein reines Basketballbuch. Ein reines Basketballbuch, das im ersten Teil sich auseinandersetzt mit so Fragen wie Selbstverständnis von Trainern, insbesondere auch von Jugendtrainern. Also worum geht's da eigentlich? Geht's da darum, in der Spiele zu gewinnen, oder geht es nicht vielmehr darum, Spieler zu entwickeln? Solche Fragen. Dann geht es darum, wie führe ich oder wie kann ich als Trainer im Sport führen und motivieren und das nachhaltig tun und langfristig tun und also solche Fragen, Motivation, Führung und so. Und aber auch immer wieder mit einem klaren Ausblick auf Jugendtrainer und Jugendarbeit. Und dann gibt's einen offensiven und einen defensiven Teil. Und im offensiven Teil habe ich vor allem geschrieben über das, was ja ganz viele Mannschaften sowohl in der NBA als auch in Europa machen, nämlich das Spiel offener zu machen, schneller zu machen, vier außen, nur noch einer innen, viel Pick and Roll zu spielen und daraus zu attackieren, nicht mehr so viele geplante und schon vorher definierte Lauf- und Passwege, sondern aus einer ersten vortaktischen Situation, vor allem jetzt im Pick and Roll, dann Lösungen finden und Automatismen anwenden und so. Also das ist das Erste, und dann ein Teil über Manndeckung und da moderne Prinzipien über Pick-and-Roll-Verteidigung und Rotation, aber auch sehr stark individuelle Verteidigung, weil ich glaube, dass das etwas ist, wo wir insgesamt viel besser werden können und etwas ist, was die Grundlage jeder guten Verteidigung darstellt. Ich glaube, dass es egal ist, wie gut deine Rotation und Hilfe Situationen strukturiert sind, wenn du nicht in der Lage bist, eins gegen eins deinen Mann vor dir zu halten, dann wird's immer schwierig. Und das sind dann sozusagen die beiden anderen Pfeiler des Buches. Und ich glaube, es ist ein schönes Buch geworden. Die JBBL-Mannschaft, die NBBL-Mannschaft von Bayer Leverkusen hat bei den Fotos geholfen.
Wie heißt das Buch?
Basketballtraining.
Oh, das kann man sich einfach merken. Das
ist was anderes als am Ende Kackliente. Ne?
Ja, Markus Lindner hat ein Kapitel über Athletiktraining geschrieben. Also ich hoffe, es ist ein Buch, das uns weiterbringt. Vielleicht reibt sich auch der ein oder andere nur dran und denkt sich, was schreibt er da für einen Unsinn? Und dann hat es ja auch einen Sinn erfüllt, nämlich, dass man es sich mit den Dingen auseinandersetzt und mal nachdenkt und so. Und wie kann ich das machen und was passt da für mich? Und jetzt kommt es am 14. raus und hoffentlich gibt es keinen Shitstorm.
Ach du, und selbst wenn
drüber geredet wird, genau. Ist gut.
Da fragt den Buschi, der ist der Experte.
Ja, wenn drüber geredet wird, ist gut. Ja, dann sollt ihr auch ein paar Menschen kaufen, in Gottes Namen ist ja keine Schande.
Aber ein schönes Thema, weil...
Switchen, ich wollte jetzt zum Switchen kommen, weil...
Wir hatten neulich mal überlegt, Buschi und ich, dass wir da mal einen ganzen Podcast drüber machen, weil sich ja so viel beim Basketball so viel verändert von der Spielweise her. Small Ball spielen, was momentan ja von Golden State in der NBA zur Perfektion praktiziert wurde und es uns eben auch aufgefallen ist, speziell bei der Bamberger Spielweise und generell eigentlich bei vielen Mannschaften, dass die Basketballer, ich will sagen, immer kleiner werden, aber dieses Small Ball mit den ganzen Möglichkeiten, die sich daraus auch in der Verteidigung ergeben, das ist gerade hoch im Kurs.
Wir reden drüber, weil vor allem werden sie athletischer. Und es geht ja darum, wie verteidigst du dieses Pick and Roll? Und früher hieß es ja, wann gehst du oben über den Block, wann gehst du unten drüber? Generell wird momentan unglaublich viel drüber diskutiert und immer wieder gesagt, es wird fast immer geswitcht. Ist das nur eine Empfindung oder ist das Fakt?
Nein, das stimmt schon. Also, das Spiel hat sich in den letzten 10 Jahren ja insofern verändert und Željko Obradović hat damit angefangen, mit vier Außen zu spielen und einem Center zu spielen, der unserer Vorstellung von traditionellem Brettcenter überhaupt nicht entspricht. Also eher etwas mechanisch, 2,10 Meter groß, stellt sich unten hin, kriegt den Ball und spielt 1 gegen 1 mit dem Rücken zum Korb und wenn er gedoppelt wird, dann passt er vielleicht den Ball raus, sondern das Spiel hat sich entwickelt in dem es offener geworden ist. In dem der Pick'n'Roll eine noch größere Bedeutung bekommen hat, vor allem der hohe Pick'n'Roll als schon vorher. Und es gibt ja immer dieses Aufeinanderreagieren von Angriff und Verteidigung. Und es ist eben sehr schwierig, diesen hohen Pick'n'Roll eindimensional zu verteidigen. Also mit nur einer Form der Verteidigung und so ganz große, schwere, unbewegliche Center-Spieler können im Grunde nur diesen Pick'n'Roll auf eine Art und Weise verteidigen, nämlich sie sinken ein bisschen ab, helfen ein bisschen am Ball und wenn dann ihr Gegenspieler abrollt, dann gehen sie mit ihm mit. Alles andere ist schwierig und das gibt dem Angriff natürlich ganz viele Möglichkeiten, dagegen zu attackieren, vor allem wenn sie auch Werfer haben oder Spieler haben, die sowohl passen können, vor allem auf die schwache Seite des Feldes, als auch aus dem Dribbling abstoppen und werfen. Und insofern ist es sicher notwendig, gerade weil der Pick'n'Roll so häufig gespielt wird, Alternativen der Verteidigung, vor allem auch aggressivere Formen der Verteidigung zu haben. Und da ist das Herausspringen das eine, dazu braucht man eine Athletik. Und das andere ist das Switchen. Und dazu braucht man auch natürlich eine schnelle Beweglichkeit der Füße, weil man ja dann als großer Spieler versuchen muss, einen kleineren Spieler, einen Aufbauspieler, den Ballbesitzer im Spiel 1-gegen-1 vor sich zu halten und ihn zu einem schwierigen Wurf zu zwingen. Und das können große, unbewegliche Spieler kaum. Also auch dazu braucht man eine Athletik. Und deshalb hat sich mehr und mehr ein Center-Typ in den Vordergrund gespielt, der eben dem nicht mehr entspricht, was wir aus der Vergangenheit kennen, sondern der jetzt, das ist, was früher ein Vierer war. 2,04 Meter, 2,05 Meter, 2,06 Meter groß, aber extrem beweglich, sehr schnell, sowohl seitlich als auch nach oben. Eben mit der Fähigkeit, offensiv aus dem Pick'n'Roll explosiv und schnell abzurollen und damit Rotationen zu erzwingen, die man ausnutzt. Und andererseits eben den Pick'n'Roll mehrdimensional verteidigen zu können. Vor allem eben auch durch den Switch. Und dann gibt's ja auch noch Möglichkeiten, das sozusagen zu erweitern. Das ist dann der Triple Switch. Das machen die Bamberger zum Beispiel ganz hervorragend. Das machen auch viele andere europäische Mannschaften, damit man wenigstens, wenn man schon den einen Nachteil oben, wo ein Großer gegen einen Kleinen verteidigt, hat nicht noch einen zweiten, hat nämlich unterm Korb ein Kleiner gegen einen Großen verteidigt. Deshalb bringt man von außen den nächstgrößeren Spieler nach unten und bringt den kleinen Spieler wieder nach außen und hat dann sozusagen nur noch ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss, nämlich das Mismatch auf der Außenposition. Insofern ist das gerade, weil ja auch im europäischen Spiel der Raum viel kleiner ist, man extrem absinken kann, ist das eine sehr gute Art und Weise, den Pick'n'Roll zu verteidigen.
Ja, super spannendes Thema, kann man stundenlang drüber philosophieren, gerade weil scheinbar diese kleine Revolution ja weltweit passiert. Also NBA geht voran, beziehungsweise da ist es massiv zu erkennen. In Europa, die Mannschaften machen es nach.
Ja, wer es beobachten möchte, und das geht jetzt gar nicht gegen die Bayern, muss wirklich die Spiele der Bayern, vor allem gegen Roter Stern Belgrad und gegen Fenerbahce sich anschauen und da oder in Berlin auch auf die Pick-and-Roll-Verteidigung achten. Da sieht man dann auch John Bryant, der noch so ein klassischer Brett-Center ist, wo dann die Probleme liegen. Kann man eigentlich das, was Dirk Bauermann hat, drunter legen unter einige Züge und sieht dann eben, wie komplex das Ganze ist.
Also vielleicht noch ein Gedanke. Der defensive Koordinator der Golden State Warriors ist ja mein Ex-Chef, der Ron Adams, für den ich ja als Assistenztrainer an der Uni gearbeitet habe. Vielleicht können wir den mal überreden, einen Podcast zu machen.
Ja, das würde jederzeit
wir annehmen. Ich kann den Ron fragen. Der hat ja auch mal in Europa gearbeitet und wir sind immer im Kontakt, ein sehr guter Freund. Der kann also diese ganzen Fragen viel besser beantworten als ich.
Dann haben wir noch eins, weil wir Nationalmannschaft schon berührt haben. Du warst Nationaltrainer. Du hast auch schon angesprochen, immer eine Geschichte schwierig. Nationaltrainer, Clubtrainer noch. Der aktuelle Nationaltrainer Chris Fleming ist jetzt in Denver Assistenztrainer bei den Nuggets in der NBA. soll die Mannschaft auch noch weiter betreuen. Ist sowas eine gute Lösung, wenn er so weit weg ist, in einer ganz anderen Basketballwelt und dann dieses Vorqualifikationsturnier als Coach macht?
Wobei man dazu sagen muss, selbst der iranische Nationaltrainer soll ja angeblich schon während der Saison im Iran unterwegs sein, um die Spieler für die Nationalmannschaft zu beobachten.
Ich glaube, es gibt bessere Lösungen, als das aus der Entfernung zu tun. Das schließt aber überhaupt nicht aus, dass Chris mit der Mannschaft jetzt, da geht es ja auch um ein klar definiertes Ziel, das nicht so weit weg ist, erfolgreich zu arbeiten, weil er ist einfach ein ganz hervorragender Trainer. Aber ich glaube, am Ende langfristig gibt es da bessere Lösungen.
Also da ist schon perspektivisch sich ganz auf die, ich meine, wir reden da übrigens Dinge, ein Bundestrainer muss auch bezahlt werden. Ein Bundestrainer, so wie es sich im Moment darstellt, braucht dann ja auch Aufgaben, außer sich Spiele anzuschauen und die einzelnen Maßnahmen zu machen. Das wird sich ja perspektivisch auch verändern, denn wir werden die Nationalmannschaftsfenster in den normalen Ligenbetrieben haben. Muss es ein Fulltime-Job sein aus deiner Sicht, auch um perspektivisch etwas zu entwickeln?
Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Spitzenverein gibt, der während dieser Nationalmannschaftsfenster seinem Cheftrainer sagt, das ist vollkommen in Ordnung, dass du jetzt mal wieder 2 Wochen weg bist. Wir machen das hier ohne dich. Also das wird ja nicht das gehen. Insofern glaube ich, dass es gut für die Trainer ist, dass es diese Umstrukturierung gegeben hat, weil dadurch gibt es wieder mehr Jobs. Da eröffnen sich Jobs, die es vorher nicht gegeben hat, weil viele eben beides getan haben. Und das ist doch auch schön.
Ja, wir haben gelernt bei diesem Podcast, dass der Arbeitsmarkt der Basketballtrainer weltweit, so wie es scheint, hart umkämpft ist.
Sehr hart.
Sehr hart, ne? Also, ja, dachte ich, wäre das gar nicht so schlimm.
Ja, weil du dich ja auch meist mit den philosophischen Fragen des Lebens auseinandersetzt, vergisst du das dann manchmal.
Nein, ich habe jetzt ein ganz neues Blickfeld bekommen dadurch. Gut, wenn Buschi nichts mehr auf dem Herzen hat oder Dirk auch selber, wir können ja auch Dirk die Möglichkeit geben.
Gibt es da irgendwas, Fragen, was du unbedingt loswerden möchtest? So in dem Umfeld jetzt hier.
Nee. gut, dass es euch gibt.
Ja, das ist doch schön. Ja, so ein bisschen Besinnlichkeit.
Ja, vor Weihnachtszeit. Ich halt auch meine Klappe, weil ich finde es übrigens ganz schön, in so einem Podcast das auch mal anders zu machen, als Dirk jetzt nach seinen Favoriten für die deutsche Meisterschaft zu fragen und das, was wir alles schon 121 Mal getan haben, sondern einfach mal da ganz andere Einblicke zu bekommen und endlich mal Dinge über Basketball auch in anderen Kulturen zu hören, die wir nicht schon wussten. Das finde ich auch mal ganz gut. Ne? Vor Weihnachten, Mike.
Vor Weihnachten, genau. Das heißt aber, wenn alles glatt läuft, bist du Weihnachten schon in Teheran.
Wenn alles glatt läuft, ja.
Und die feiern ja bekanntlich dann eher kein Weihnachten, oder?
Ja, also in der Nationalmannschaft gibt es 3 Christen. Ah, okay. Und vielleicht feiere ich mit denen zusammen oder so. Setz mich unter einen Weihnachtsbaum mit meinen 3 Christen.
Da wäre ich dann auch. Das finde ich auch spannend. Ne? Also,
sowas. Ja, lade ich doch selbst ein.
Ja, ich muss immer andere gekommen. Christen muss ich beglücken über Weihnachten. Gut, Dirk, ganz lieben Dank.
Sehr schön.
Alles Gute.
Für die Einladung, hat mich sehr gefreut mit euch beiden.
Ganz toll. Auf dass der Buch ein Bestseller wird. Und
wäre noch besser, wenn das Buch ein Bestseller würde und nicht der Buch.
Habe ich der Buch gesagt? Mhm. Ich war in Gedanken schon beim nächsten Satz wahrscheinlich.
Nee, unterm Weihnachtsbaum. Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten. Ja, mein Gott, Wahnsinn, es ist wirklich bald Weihnachten. Danke, Dirk. Auf bald. Alles Gute. Grüße nach Teheran und mögst du alles gesund und heile überstehen. Und vielleicht sehen wir uns dann beim vorolympischen Turnier. Das wäre mein Traum. Also wir übertragen das vorolympische Turnier in Deutschland. Mhm. Iran wird unserer Gruppe zugelost. Mhm. Und wir haben Deutschland gegen Iran in der Berliner Mercedes-Benz Arena.
Am 6. Traum, Juli. Mike, mein Albtraum.
Das wäre dein Albtraum, ne? Ja, stimmt. Aber die anderen Mannschaften sind Angola, Neuseeland und die Philippinen. Und das heißt, es geht nur um Deutschland und Iran, wenn nach Rio kommt. Oder?
Ja, und im Himmel ist ja mal.
Das heißt, dass im letzten Spiel könnte Dirk die deutsche Nationalmannschaft... Ja,
Mike, du hattest dich übrigens schon vor 5 Minuten verabschiedet.
Ja. Ach, schlimm, das ist keine Begrenzung. Man kann diesen Podcast ja ewig hinziehen.
Gut, danke und tschüss.
Danke.
Danke.